Deutschlandfunk, Bücher für junge Leser.
Mit Tanja Lieske, der Büchermarkt für junge Leser, hält heute bereit. Eine ganz besondere Sommerfreundschaft. Eine geheime Bibliothek, die sich in einem Schulspind befindet. Diverse Müllhalden, auf die wir klettern werden. Und zuletzt ein Buch über jüdisches Leben in Deutschland im 14. Jahrhundert und heute. Zugeschaltet aus Frankfurt sind mir dazu die beiden Kritiker Silvia Schwab und Tilman Spreckelsen. Unser erster Titel heute heißt Alvina und Nelly. Der Autor ist Heribert Schulmeier. Heribert Schulmeier, er wurde 1954 geboren, lebt in Köln, ist seit den 1980er Jahren Illustrator und Comiczeichner. Er hat viele Reihen illustriert, zum Beispiel findet man ihn im Verlag Carlsen bei den Pixi-Büchern, bei Erstlesereien wie bei dem Ravensburger Leseraben. Alvina und Nelly bewegt sich in der Königsdisziplin des Bilderbuchs. Es ist nämlich ein Bilderbuch aus einer Hand, Text und Bild von einem Autor und es ist ein durchaus besonderes Buch im Gesamtwerk dieses Autors. Frau Schwab, Alvina und Nelly, ein bündiger, ein kurzer Titel, was passiert?
Ja, eine etwas korpulente Frau, Alvina, fährt in den Urlaub ans Meer und trifft dort in einer kleinen Pension, in der sie unterkommt, auf Nelly. Die ist so, schätze mal, 6, 7 Jahre alt und verbringt die Ferien bei ihrer Tante, das ist die Pensionsbetreiberin. Alvina und Nelly, dieses sehr ungleiche Paar, die freunden sich miteinander an, gehen zusammen spazieren, Eis essen, Muschel suchen, schwimmen, machen auch mal gar nichts. Und irgendwann muss Alvina wieder abfahren. Nelly ist darüber nicht nur sauer, sie ist auch richtig traurig. Und zum Abschied schenkt ihr darum Alvina ihren eigenen Strohhut, den sie in der ganzen Zeit jetzt im Urlaub getragen hat. Den haben wir schon immer wieder gesehen. Und diesen Strohhut trägt Nelly dann ab jetzt immer, auch dann, als sie später wieder in die Schule geht.
Ja, ich habe es angedeutet, ein besonderes Buch. Es trägt nämlich einen Untertitel, eine Sommergeschichte aus dem Skizzenbuch. Was bedeutet das denn?
Ja, wir haben bevor die Geschichte selbst beginnt und auch am Schluss jeweils 4 Seiten mit Skizzen, mit Entwürfen, mit Studien, mit Zeichnungen, Vorstudien von Heribert Schulmeier zu diesen Zeichnungen oder zu seinen großen Bildern. Und da ist eben total interessant, wenn man sie sich genauer anschaut, was aus denen dann nachher im fertigen Bilderbuch geworden ist. Da gibt es kleine Entwürfe, die mehr oder weniger genauso übernommen werden. Da gibt es Dinge, die nachher völlig verschwunden sind und es gibt Dinge, die er auch verändert. Und da kann man so wirklich nachvollziehen, wie so ein Bilderbuch entsteht. Nämlich nicht nur schnell aus einer Idee, sondern sehr langsam und sehr sorgfältig durchdacht.
Es wirkt ja auch so ein bisschen wie ein Skizzenbuch. Also das fertige Buch, das wir in den Händen haben, hat keine Seitenzahlen. Jetzt könnte man ja auch annehmen, dass diese Vorskizzen vielleicht gar nicht echt sind, sondern nachträglich gefertigt sind. Wie sehen Sie das, Herr Spreckelsen? Alles aus einem Guss?
Das auf jeden Fall. Ich denke, was Frau Schwab gesagt hat, ist absolut richtig. Nämlich hier wird versucht, im Buch die Entstehung mitzuliefern. Das bedeutet einfach, dass wir diese Einheit wird geradezu betont. Es sind 2 verschiedene Stufen desselben Stoffes und das macht er sehr geschickt, wie überhaupt Heribert Schulmeier ja auch in seinen anderen Büchern ein ausgesprochen versierter und sehr, sehr geschickter und durchdachter Künstler ist. Also da ist überhaupt nichts zufällig.
Nun sehen wir ja als erste Person eine erwachsene Figur, Alvina, die steht ein bisschen ratlos. Das Zimmer, das sie eigentlich haben wollte im Hotel, ist belegt. Das ist alles ein bisschen ungewöhnlich, ein Bilderbuch mit einer erwachsenen Person zu beginnen. Warum funktioniert das?
Ja, ich glaube, das ist eben das ganz Besondere an diesem Buch, dass wir eben nicht am Anfang ein Kind haben, sondern dass eine mittelalte, etwas korpulente Frau ins Bild kommt und die ist auf der Suche nach diesem Zimmer. Und übrigens bei diesen Vorskizzen kann man ja diese Person dann ja auch sehr genau verfolgen. Sie wird erstens von vielen Seiten gezeigt, immer wieder in anderen Bewegungen und Haltungen. Und etwas, was sehr witzig ist, finde ich, ist, in den Vorstudien sehen wir die Szene, wo die beiden sich kennenlernen, nämlich im Badezimmer. Da platzt das Kind, wie es normalerweise auch ist, in das Bad und die dicke Frau würde dann vielleicht in der Badewanne sitzen. Hier ist es umgekehrt. Die dicke Frau platzt ins Badezimmer und das Kind guckt keck aus der Badewanne raus.
Aber das ist ja genau der Punkt. Warum haben wir eine erwachsene Frau als Protagonistin? Weil es eben tatsächlich um den kindlichen Blick auf diese Frau geht. Es geht um eine ungewöhnliche Freundschaft zwischen den Generationen. Und da ist eben genau dieser kindliche Blick so wichtig. Und deshalb steht die Frau im Vordergrund.
Nun braucht so eine schöne Sommergeschichte ja auch immer ein bisschen Melancholie. Melancholie. Welche Funktion haben da die Bilder, Herr Spreckelsen?
Naja, die Bilder sind durchaus jeweils sehr stark künstlerisch geformt. Das heißt, wir erkennen natürlich auch Vorbilder. Also wir kennen Hopper und Spitzweg und Menzel. Ganz leicht schauen die um die Ecke. Und diese Formung aber, und das ist das Besondere, diese Formung hat etwas sehr, sehr Leichtes auf der anderen Seite. Das heißt, das, was einen Sommer ausmachen kann, eine melancholische Sommergeschichte, nämlich auf der einen Seite ist es ein leichtes Dahinplätschern der Tage, die aber aus der Rückschau gesehen, und das ist ja ein Buch aus der Rückschau, einen großen Ernst wiederum transportieren können. Genau das wird hier geleistet.
Und wir wissen gar nicht, wer diese beiden Personen eigentlich sind. Also es wird sozusagen auch ja das Hier und Jetzt, was so eine Sommerfreundschaft ausmacht, ja gut ins Bild geführt.
Und das Buch hat kein Happy End, wie sonst die meisten lustigen, witzigen, kleinen Freundschaftsgeschichten. Es ist schon irgendwo auch traurig und trotzdem gibt es am Schluss einen gewissen Trost.
Also ein Kleinod, Alvina und Nelly, eine Sommergeschichte aus dem Skizzenbuch. Der Autor ist Heribert Schulmeier, erschienen im Atlantis Verlag. 48 nicht nummerierte Seiten, 16,95 €. Und dieses besondere Buch steht auch auf unserer Liste der besten 7 im Monat Juli. So, jetzt blicken wir nach Amerika. Alan Grutz ist ein Autor, der vor allem Jugendbücher geschrieben hat. Es geht oft um den Zweiten Weltkrieg. Und vielleicht auch aus diesem Grund waren die Verlage bislang zurückhaltend mit Übersetzungen ins Deutsche. Bei einem Kinderbuch aber, jetzt hat der Hansa Verlag zugeschlagen. Amy und die geheime Bibliothek heißt dieses Buch. Ja, wir sehen auf dem Cover Amy mit schwarzem Kraushaar, mit einem roten Buch. Hinter ihr balancieren zwei weitere Kinder, ganze Stapel von Büchern. Lesewütige Grundschulkinder, Herr Spreckelsen, eigentlich der Traum einer jeden Schule, eines jeden Elternhauses.
Das sollte man meinen. Das Buch beginnt, als die 9-jährige Amy eines Tages in die Schulbibliothek geht, um ihr Lieblingsbuch zu lesen. Und sie findet es nicht. Es ist nicht ausgeliehen. Es wurde aus der Bibliothek verbannt, weil es angeblich unpassend für die Grundschüler ist, die diese Schule besuchen. Amy ist natürlich geradezu verstört und überlegt, was sie tun kann, um das Buch doch noch zu lesen. Sie kauft dann ein Exemplar mit der Hilfe ihrer Eltern und kauft auch weitere Bücher, die ebenfalls verboten worden sind. Doch dann, und das ist der entscheidende Punkt in diesem Buch, wird ihr rasch klar, dass das Problem nicht nur sie betrifft. Der Gedanke, dass andere Schüler diese Bücher nicht lesen dürfen, ist für sie so unerträglich, dass sie gemeinsam mit Freunden die GSB gründet, die Geheime Schulbibliothek, deren Bestände in ihrem Spind in der Schule aufbewahrt werden, sodass nun jeder, der eines dieser verbotenen Bücher lesen will, sich von jetzt an Amy wendet. Die Sache fliegt natürlich, möchte man sagen, auf. Amy wird von der Direktorin bestraft. Und als dann immer neue Bücher verbannt werden, sieht die Sache komplett hoffnungslos aus.
Jetzt ist es ja etwas merkwürdig, sich vorzustellen, dass Bücher verschwinden aus Bibliotheken für Grundschulkinder. Wie ist das Ganze denn begründet?
Naja, ich meine, das Phänomen, dass in Bücher eingegriffen wird, auch in Deutschland, weil man meint, das sei Kindern, seien bestimmte Dinge nicht zumutbar, das haben wir hier auch. Aber was hier, die Begründung hier ist eben die, die Kinder könnten verstört sein, es würde ein falsches Weltbild vermittelt oder in einem Fall, in diesem ersten Fall heißt es, das könnte Kinder zum Lügen anstiften und zum Stehlen. Und das ist auch eine der Fragen, um die es hier geht, nämlich, was haben Bücher eigentlich für eine Wirkung? Wer definiert, was Bücher für eine Wirkung haben und wie geht man damit um?
Also es ist eigentlich das puritanische Amerika, was uns da entgegenwinkt. Ich frage auch Sie mal, Frau Schwab, weil ich mich daran auch ein bisschen gestoßen habe. Wie gut transportiert sich diese Geschichte denn nach Deutschland?
Ja, ich glaube, so direkt übertragen auf Deutschland können wir sie nicht. Aber das Ganze, muss man ja auch sagen, wird ja kinderorientiert auch ad absurdum geführt. Denn diese Kinder bekommen ja diese tolle Idee, um sich zu wehren, um überhaupt die Absurdität dieser Verbote deutlich zu machen, dass sie fast alle Bücher aus der Schulbibliothek auf eine Art Index setzen und auch begründen, warum die jetzt irgendwie die Kinder gefährden könnten. Und da fällt dann irgendwann natürlich auf in einer großen Sitzung, dass das Ganze absoluter Quatsch ist und dass da sich nur eine Mutter schrecklich aufgeregt hat. Und das Schlimme ist, sich die vielen anderen Eltern überhaupt nicht mitgekümmert haben. Sie haben sich einfach jemandem angeschlossen, der da eine Meinung entwickelt hat und haben sich selber überhaupt nicht informiert.
Naja, Moment. Also wir haben hier den einen Fall, da wird ein Autor sogar eingeladen, Dev Pilkey, dessen Buch Captain Underpants in der Realität tatsächlich aus vielen Schulbibliotheken verbannt worden ist, wenige Jahre bevor dieses Buch geschrieben worden ist. Der wird also als Figur dann eingeführt in diesen Kontext. Ich würde diese Sache doch sehr ernst nehmen, aber Sie haben natürlich vollkommen recht. Das Verstörende ist, dass diese Frau, Mrs. Spencer, damit durchkommt. Dass sie also es schafft, und das wird ja auch thematisiert, dass sie es schafft, an die Stelle von einer eigentlich vorgeschriebenen Beurteilung der Bücher durch mehrere, durch Experten vielleicht, durch die Schulbibliothekaren, wird die Meinung einer einzelnen Person gesetzt, die willkürlich sagt, das ist gut für die Kinder, das ist nicht gut für die Kinder.
Es wird gegen alle Regeln gehandelt. Ja? Es werden sozusagen die Gesetze oder die Regeln, die bestehen, wenn es um Begutachtung von Büchern geht, werden einfach aufgehoben.
Und dann müsste man vielleicht auch mal sagen, was sind das denn für Bücher? Onkel Toms Hütte, das Tagebuch der Anne Frank, Hallo Mr. Gott, hier spricht Anna, Harry Potter, gut, daran haben wir uns gewöhnt, dass das Anschluss erregt. Die Gespensterjäger-Serie von Cornelia Funke, Der goldene Kompass von Philip Pullman. Alles Bücher, wo wir sagen würden, das sind zum Teil kanonische Bücher. Das sind Bücher, die ihre große Wirkung auf Kinder und ihre tatsächlich literarische Klasse auch bewiesen haben.
Überzeugt das Buch literarisch?
Also ich finde schon. Also das, wenn man überlegt, was man von einem guten Kinderbuch erwartet, das ist ja immer erstmal eine Geschichte, die interessiert, die spannend ist, die vielleicht auch ein bisschen neu ist und andersartig in der Perspektive. Dann erwartet man natürlich auch immer eine überzeugende Heldin. Und ich finde, dieses Mädchen Amy ist gerade, weil sie so viel Selbstzweifel hat, weil sie ist ja nicht eigentlich eine Heldin, die vorne wegstürmt und sagt, das ist alles Mist und das will ich anders haben. Sie ist ja gar nicht mutig. Sie muss ja langsam erst ganz vorsichtig da herangeführt werden an ihre Einsichten. Und sie ist ein Kind, das ganz häufig seine Meinung sich gar nicht traut zu sagen. Also ich finde das sehr überzeugend.
Amy und die geheime Bibliothek ist auch ein Übersetzungsdebüt. Jana Meritschel-Piel hat in Philosophie promoviert, bislang wissenschaftliche Texte übersetzt. Das ist ihre erste literarische Übersetzung. Ist sie gelungen?
Das ist schwer zu sagen. Mir kommt das Buch an manchen Stellen etwas schwerfüßig vor. Mir kommt es vor, als ob manchmal allgemeine Wahrheiten den Figuren, den 19-jährigen Kindern in den Mund gelegt werden. Ob das aber der Übersetzerin anzulasten ist oder dem Autor, wage ich nicht zu entscheiden. Fest steht auf jeden Fall, dass sie in vielen Fällen sehr gut recherchiert hat und etwa die deutschen Titel, wo sie abweichen, der Bücher von den englischen, dann im Zweifel sich für die deutschen entschieden hat. Das hat mir gut gefallen.
Amy und die geheime Bibliothek ist erschienen im Karl-Hanser-Verlag. 243 Seiten kosten 15 Euro. Damit kommen wir zu Gerda Reith. Jahrgang 1975 ist diese Autorin und Illustratorin. Sie hat an der Burg Giebichenstein in Halle und in Leipzig Illustration studiert und widmet sich hier nun für jüngste Leser der, wie es heißt, lästigsten Sache der Welt. Müll, das ist ihr neues Buch. Was gibt es da über Müll zu erfahren, Herr Spreckelsen?
Ja, gleich am Anfang des Buches steht der zentrale Satz, Müll ist nicht gleich Müll. Was der eine wegwirft, kann für jemand anderen noch einen Wert haben, so das Zitat. Das heißt, der Begriff Müll wird problematisiert und die Frage ist, wie kann man den überhaupt definieren? Gerda Reith schreibt und zeichnet dazu ein ganzes Buch, das immer um diese eine Frage kreist. Sie führt ins Thema ein, indem sie beschreibt, wie Dinge weggeworfen werden, dann aber später etwa von Künstlern oder viel später natürlich von Forschern, von Archäologen sehr geschätzt werden, weil sich mit ihnen etwas künstlerisch ausdrücken lässt oder über frühere Zeiten erkennen. Sie spricht von Mülltrennung, von Recycling, von Mikroplastik, von künstlichen Inseln aus Müll auf den Meeren, von Bauschutt, Atommüll, von den Tricks der Industrie, die uns zum unmäßigen Konsum bewegen und von Menschen, die Dinge lieber reparieren, als sie neu zu kaufen. Und am Ende, nach einer wahren Tour de France in Wort und Bild, steht dann wieder dieser eine Satz, jetzt aber nicht mehr als Frage, sondern als eine Art Appell an uns. An uns, die wir nun besser Bescheid wissen, was Müll ist, entscheidet jeder selbst.
Dieser Satz ist natürlich ein bisschen problematisch. Ich hätte jetzt lieber erstmal in ein begeistertes Lob über dieses Buch eingestimmt. Aber was Müll ist, entscheidet letztendlich jeder selbst. Wird am Anfang sehr klar gemacht, wo zum Beispiel ein abgeliebter Teddy für den einen Müll ist und für den anderen nicht. Aber letztendlich, wenn es dann um die ernsten Dinge geht, wenn es dann um Schlacken geht, um Abgase, um Plastikmüll in Indien oder Batterien, die von Kindern auseinandergenommen werden, irgendwo bleibt immer ein Restmüll und da entscheidet keiner selbst. Das ist einfach so.
Das ist vollkommen richtig. Nur hat die Autorin ja unmittelbar vor diesem Schluss noch sozusagen als eine Art Ausblick eine Doppelseite platziert, wo sie Tipps gibt, wie man alte Sachen umfunktionieren kann. Und ich denke, darauf bezieht es sich. Möglicherweise will sie auch einfach nur sagen, oder ganz bestimmt will sie sagen, wir haben Einflussmöglichkeiten, die wir noch gar nicht so richtig wahrnehmen.
Jetzt ist das Ganze ja für Kinder erzählt. Wie macht sie das?
Also ich finde, das ist ganz großartig. Vom Text her ist es sehr sachlich, sehr einfach geschrieben, also einfach im allerbesten Sinn des Wortes, ohne große Fremdwörter, klar, knapp erklärt. Es wird einfach vieles auch mit Witz gemacht. Also zum Beispiel diese Idee zu zeigen, dass Müll der Menschen vor 10.000 Jahren, dass das heute unsere wichtigsten historischen Fundstücke sind oder aus dem Mittelalter. Da sind viele ganz überraschende Ideen in diesem Buch, die einfach Kinder sehr ansprechen.
Und es ist auch eine Geschichte über Generationen. Immer wieder sehen wir ja den Opa, der da sitzt und alles sammelt, was ja für seine Generation typisch ist. Die Generation Weltkrieg wirft nichts weg.
Und ich glaube, dieser Figur gehört auch die ganze Sympathie der Autorin. Und das wiederum hat mir sehr gefallen. Also dieser Opa wird eingeführt und dann mogelt er sich immer wieder ins Bild und gibt seine Kommentare ab zu Dingen, die uns eigentlich ganz selbstverständlich sind. Mir hat das ungeheuer gefallen.
Also man kann auch noch einiges lernen. In Gerda Reit Müll. Alles über die lästigste Sache der Welt. Erschienen bei Bels & Gelberg. 94 Seiten gebunden, 100% Recyclingpapier und mineralölfreie Druckfarben. Das lese ich jetzt mit. Das sieht man nämlich auch nicht auf jedem Buch. Und es kostet 14,95 €. Unser letztes Buch ist das letzte Buch der Autorin Mirjam Pressler. Und bevor wir einsteigen, hören wir nochmal ihre Stimme.
Die Religion bedeutet mir nicht viel. Also ich bin nicht religiös. Ich interessiere mich für Religion, aber nur insofern, als ich gerne verstehen möchte, was die Leute früher in ihrem Kopf hatten, was sie gedacht haben, warum sie so und so gedacht haben, warum sie so und so gehandelt haben. Mich interessieren die Weltbilder, die entstehen. Aber es ist kein, also ich führe überhaupt kein religiöses Leben.
Das sagt Mirjam Pressler, am 18. Juni 1940 in Frankfurt geboren und im Januar diesen Jahres verstorben. Eine preisgekrönte Kinderbuchautorin, Übersetzerin aus dem Englischen, Niederländischen, Hebräischen. Viele der Bücher, die sie selbst geschrieben hat, für junge Leser kreisen um ihre eigene jüdische Herkunft. So auch ihr letzter Roman, der im März dieses Jahres erschienen ist. Der heißt Dunkles Gold ist ihr Vermächtnis. Dem Vernehmen nach hat Mirjam Pressler bis zuletzt daran gearbeitet. Ist es ein typischer Pressler-Roman, Frau Schwab?
Ja, das würde ich schon sagen, weil er typische Pressler-Themen aufnimmt. Vergangenheit und Gegenwart, Toleranz, Verständnis füreinander, Judentum, Christentum und so weiter. Der Roman erzählt parallel zwei ganz unterschiedliche Geschichten. Die 15-jährige Laura lebt in Erfurt. Ihre Mutter ist Fachfrau für jüdische Geschichte und forscht über den 1998 bei Bauarbeiten gefundenen Schatz, den ein jüdischer Händler wahrscheinlich 1349 vergraben hat. Also dieser Goldschatz ist keine Erfindung, sondern ein bedeutender historischer Fund. Laura erzählt von ihrem Alltag, wie genervt sie ist vom Lieblingsthema der Mutter, also vom Judentum. Sie erzählt von Freunden, vom Krach mit ihrem besten Freund und von ihrem Freund, in den sie sich verliebt, nämlich von Alexei, einem jüdischen Mitschüler. Die Protagonistin der zweiten Erzählebene heißt Rachel. Sie ist die Tochter dieses jüdischen Händlers Kallmann, der 1349 sein Hab und Gut vergraben hat, um mit seinen Kindern vor den Judenpogromen nach Polen zu fliehen. Und Rachel erzählt von dieser wochenlangen Flucht im Pferdekarren. Sie erzählt von der Ermordung des Vaters, von dem Bruder, der sich von ihr trennt und davon, wie sie ankommt in Krakau und schließlich einen jungen Juden heiratet.
Kallmann von der Wier, den gab es wirklich, dessen Name ist verbürgt, Rachel ist hinzugefügt und das ist ja eine ganz interessante Erzählkonstruktion, denn Laura zeichnet diese Graphic Novel und erfindet Rachel. Wie gut ist das denn verzahnt, Herr Spreckelsen?
Ja, das ist ganz interessant gemacht. Wir haben es hier, fast schließen wir den Bogen zu Herbert Schulmeier, wir haben es hier damit zu tun, dass ein Kunstwerk entsteht auf der Ebene des Romans, das ist eine Graphic Novel, die Laura eben zeichnet. Und auf der Ebene des Romans ist es eine Erzählung, eben die Erzählung von Rachel. Dieses Kunstwerk entsteht und wird uns vorgeführt, aber wir erfahren auch, wie Laura eben diese Sache entwirft, diese Geschichte entwirft. Und das Schöne ist eigentlich, wie hier manchmal der Übergang noch thematisiert wird. Das heißt also, Laura überlegt abends, wie soll denn die Geschichte weitergehen? Dann schläft sie ein und dann wird diese Geschichte in der Vergangenheit weitererzählt. Das heißt, wir fragen uns dann, ist das jetzt eigentlich ein Traum, der ihr da geschenkt wird, wo die Geschichte farbig ausgemalt wird, oder ist das einfach ihr schöpferisches Weiterdenken? Interessant ist eben an der Stelle auch, dass die eigentliche Geschichte in unserer Gegenwart im Präteritum erzählt wird, dass aber die eingeschobene mittelalterliche Geschichte im Präsens erzählt wird, sodass die beiden Ebenen noch mal ein bisschen näher aneinander rücken.
Es ist sehr raffiniert gemacht. Nun geht es ja noch um eine zweite Verzahnung. Es geht um das Zusammen-, Gegeneinander-, Miteinander von christlichem und jüdischem Leben. Welche Botschaft oder haben Sie eine Botschaft entdeckt, die Frau Pressler uns da gibt als Nachlass?
Ich glaube, das ist die Botschaft, die, ja, die kann man wirklich als Vermächtnis sehen. Erstens zu informieren. Also, es wird ja wirklich die Geschichte, die im Mittelalter spielt, sehr genau erzählt von Judenpogrom, von Flucht, von Pest, wie das alles miteinander zusammenhängt, die verschiedenen sozialen Schichten. Alexei, dieser Freund von Laura, hat eine schwierige Familiengeschichte. Das heißt, sie erfahren auch eine ganze Menge noch über jüdische Verfolgung in der Nazizeit, sowohl in Deutschland wie dann später in Russland. Und wir erleben die Gegenwart. Also es ist erstmal der Hintergrund Information. Immer wieder, wie sieht es, sah es damals aus, wie sieht es heute aus im Verhältnis zwischen Juden und Christen?
Das ist vollkommen richtig. Information ist das Entscheidende. Und das, was im Laufe dieses Romans am allermeisten geahndet wird von den anderen Figuren, ist, wenn einer sich hinstellt und pauschale Urteile abgibt über irgendjemanden, über eine Volksgruppe, über eine Gemeinschaft. Und das ist, wenn man so will, vielleicht eine indirekte, aber umso stärkere Botschaft dieses Romans.
Sie schreibt auch am Ende, dass man sich nicht mehr als Christ oder Jude begegnen möge, sondern als Mensch von Du zu Du, dass damit dieser alte Konflikt ein Ende finden könnte. Das ist wirklich ein starker Schluss für ein starkes literarisches Leben. Zwei parallel erzählte Geschichten, das hat ja manchmal die Gefahr, dass eine etwas abfällt, dass man sogar überblättert. Wie ist es Ihnen ergangen?
Ist mir nicht so gegangen. Ich habe sogar fast, könnte man sagen, drei Geschichten gelesen. Nämlich zum einen eben die von Laura in der Gegenwart, zum zweiten die von Rachel in der Vergangenheit und zum dritten habe ich auch dieses Thema Zeichnen als fast eine dritte Erzählebene angesehen. Das, was Rachel erzählt, ist ja nicht der Text der Graphic Novel, die Laura irgendwann dann auch schreiben will. Wir sehen zuerst mal nur diese Zeichnungen, die sehr genau beschrieben werden und entdecken da auch, wie, man könnte sagen, Kunstwerke entstehen, wie jemand sich heranarbeitet an ein Thema, es immer verfeinert, es von aus einer anderen Perspektive betrachtet. Und wenn Laura da über Zeichnungen spricht, meint man auch mitzulesen, dass Miriam Pressler ein wenig über das Schreiben erzählt.
Absolut. Und wir haben auch den allmählichen Übergang bei Laura von den bloßen Linien zu den Flächen, zu den Schraffuren. Dann am Ende kommen die Farben hinzu. Und das ist im Grunde genommen exakt das, wie jemand über das Schreiben schreiben könnte, nämlich indem er sagt, am Anfang sind die Konturen der Geschichte und dann fülle ich sie mit Leben und dann fülle ich sie mit Farbe und Flächen.
Und das ist ja auch die Art, wie Miriam Pressler selber schreibt. Denn gerade diese mittelalterlichen Szenen und Episoden sieht man sehr, sehr genau vor sich. Sie ist eine großartige Zeichnerin einer Welt, die wir ja uns sonst gar nicht mehr richtig vorstellen könnten.
Eine letzte Verbeugung von uns allen vor Miriam Pressler und ihrem letzten Roman Dunkles Gold, erschienen im Verlag Bels und Gelberg in Weinheim. 336 Seiten, 17,95 Euro. Und das war's schon wieder heute im Büchermarkt für junge Leser. Ich danke Silvia Schwab und Tilman Spreckelsen sehr herzlich für ihre Ausführungen und für ihre, wie immer, engmaschige Lektüre. Alle bibliografischen Angaben zu dieser Sendung finden Sie im Internet unter deutschlandfunk.de. Hier geht's jetzt gleich weiter mit Manfred Kläuber und der Sendung Computer und Kommunikation. Fürs Zuhören an dieser Stelle dankt Tanja Lieske.